Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Lead Digital Process Lab beim August Wilhelm Scheer Institut. Und wir sprechen heute über den Weg zur Data Driven Company. Hallo und herzlich willkommen, Sasan Durabi Gudazi.
Hallo Christoph und vielen lieben Dank der Einladung.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Sasan, ich sage herzlichen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ganz, ganz kurz erzählt, was du machst oder besser gesagt den Titel genannt, den du aktuell hast. Und erzähl gerne nochmal, mit welchen Themen beschäftigst du dich aktuell tagtäglich und wie bist du generell zu dieser ganzen Thematik gekommen?
Jawohl, das mache ich doch gerne. Also ich bin Sasan Durabi Gudazi, ich habe mal irgendwann allgemeine Informatik studiert. Da würde man jetzt auf die Idee kommen, was hat das mit Process Excellence oder Business Process Management zu tun? Naja, also im Prinzip ist ja die Wirtschaftsinformatik so ein bisschen das Steckenpferd auch des Gründers des Instituts, an dem ich arbeite, aber auch natürlich das Fachgebiet, das sich halt originär mit EDV würde man es früher nennen und alles, was mit Geschäftsprozessmanagement zu tun hat. Ja, also mein Werdegang ist so, also beruflich ist es tatsächlich bei mir auch so gewesen, dass ich mich immer mit Prozessen beschäftigt habe. Ich komme ursprünglich aus dem R&D-Bereich eines Enterprise Resource Planning Herstellers, war dann dort auch später noch in der Beratung tätig für das Geschäftsprozessmanagement beziehungsweise die Analyse von Prozessen, also Business Intelligence und später dann auch der digitalen Transformation von, ja, sage ich jetzt mal, sehr, sehr alten, starren ERP-Prozessen in Richtung mobiler Endgeräte in der Produktion und Materialwirtschaft. Aktuell bin ich Digitization Principal und Lab Lead, also Lead des Digital Process Labs, wie du schön gesagt hast, am August Wilhelm Scheer Institut. Das ist ein privates Forschungsinstitut. Den Namen Professor Dr. August Wilhelm Scheer kennt man aus der Forschung, speziell aus dem Kontext der Wirtschaftsinformatik. Ich werfe jetzt mal so den Begriff ARIS in den Raum, das ja sehr stark in der SAP-Welt früher genutzt wurde. Und wir beschäftigen uns im Prinzip mit alles rund um digitale Prozesse und dem Geschäftsprozessmanagement von morgen. Das würde ich so beschreiben wollen, ja.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wir steigen am besten gleich ein. Du hast gerade gesagt, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Prozessmanagement oder auch Prozessmanagement von morgen. Wir blicken jetzt aber mal ein paar Jahre oder ein paar Monate zurück. Was hast du denn da beobachtet, was sich in den letzten Jahren speziell verändert hat? Und welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auch auf das Hier und Jetzt und auch auf die Zukunft?
Also das aktuelle Hype-Thema ist ja alles rund um künstliche Intelligenz, also neuronale Netze, maschinelles Lernen, die Rechenkapazitäten geben es mittlerweile her, dass man dieses Thema, das ja eigentlich schon in den 70er Jahren ziemlich heiß war, jetzt in die Praxis überführt. Das führt dazu jetzt im Bereich des Geschäftsprozessmanagements, dass man nicht mehr diesen retrospektiven Blick nach hinten hat, also was passiert in meinem Unternehmen oder was ist in meinem Unternehmen passiert? Ich meine, so neue Ansätze wie Process Mining gehen ja auch in die Richtung, dass man maschinell jetzt bewertet, warum etwas passiert. Also ich würde jetzt mal auf der Informatikebene, früher hat man einfach die Daten gehabt, dann hat man verarbeitete Daten gehabt, die man in gewisser Weise in ein Reporting hat einfließen lassen über einen klassischen ETL-Prozess. Jetzt ist man so ein bisschen in der Richtung der prädikativen Analyse. Also das heißt, ich kenne meine Vergangenheit und versuche so ein bisschen in die Zukunft zu analysieren, was ein heißes Thema wird, auch dank Process Mining, ist mit Sicherheit die prädikative Modellierung von Dingen. Ja, also ich möchte ja nicht immer reagieren, sondern ich möchte agieren. Das bedeutet im Prinzip, also man kennt es ja klassisch aus der Unternehmensperspektive, ich möchte nicht Fehler nachträglich korrigieren, sondern ich möchte Fehler im Vorhinein korrigieren, bevor sie überhaupt eintreten. Also bevor es mich Geld, Zeit, Ressourcen, was auch immer kostet. Und das ist so im Prinzip der Trend, der sich beobachten lässt, dass man halt eine Optimierung irgendwann für Prozesse durchführen möchte, die in dieser Form so noch gar nicht vielleicht laufen. Also das ist auch im Bereich der digitalen Zwillinge so ein sehr, sehr spannendes Thema, dass man Prozesse modelliert und dann halt auch wirklich im Prinzip über die Zukunft das simuliert, um dann halt Aussagen darüber treffen zu können, wie effektiv oder effizient Prozesse sein werden perspektivisch.
Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, vorher hat man oder auch aktuell nutzen viele Unternehmen Daten noch immer so, dass man sagt, ich analysiere die große Datenmenge und schaue, was passiert gerade und auf diese Informationen, die ich aus diesen Daten erhalte, reagiere ich. Und der nächste Schritt ist dann auch zu analysieren, warum ist denn das überhaupt so entstanden in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Tagen. Und der nächste Schritt ist dann wirklich zu schauen, okay, diese Daten haben wir und aus diesen Daten, welche potenziellen Szenarien können wir ableiten, was zukünftig eben passieren könnte. Ist es so richtig?
Genau. Also wenn man es jetzt gleich auf den Prozess runterbricht, ist ja die spannende Frage, wenn ich an eine Aktivität innerhalb eines Prozesses komme, welche Auswirkungen hat sie auf Objekte, die diesen Prozesskreislauf durchlaufen? Also ich tue nicht mehr rückblickend schauen oder vielleicht so ein, zwei Schritte in die Zukunft, sondern ich tue vielleicht schon das Ergebnis oder das zu erwartende Gesamtergebnis betrachten, um dann vielleicht festzustellen, dass ich an der einen oder anderen Stelle innerhalb meiner Prozesskette andere Entscheidungen zu treffen habe oder sie anders zu gestalten habe, mein Gesamtprozess, um entsprechend das Ziel zu erreichen, das ich ja eigentlich beabsichtige.
Und jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die rund um das Thema schon extrem, extrem weit sind. Und es gibt Unternehmen, die stehen noch komplett am Anfang. Es wäre natürlich mal spannend, dass wir dieses Thema noch ein bisschen greifbarer machen. Hast du da das ein oder andere Beispiel aus der Praxis von einem Unternehmen, wo es konkrete Use Cases gibt, wie Unternehmen Daten schon intelligent nutzen?
Genau, das ist klassisch aus der New Economy. Also gerade im US-amerikanischen Raum sind Unternehmen sehr, sehr datengetrieben, während wir in Europa noch sehr, sehr prozessgetrieben sind. Klassisches Beispiel, wobei klassisch hört sich ja jetzt wieder so ein bisschen altbacken an. Ein Paradebeispiel für eine Data-Driven Company, was so ein bisschen die Zukunft darstellt, ist Netflix beispielsweise. Ja, also da geht es darum, die sind sehr, sehr vorausschauend mit dem, was sie tun wollen. Also sprich, sie nutzen die Nutzerdaten, also es ist noch nicht mal der eigene Content, den sie verwenden, sondern das sind Daten, die die Nutzer generieren, um herauszufinden, was sind denn potenzielle Serien, die wir zu produzieren haben, um unseren Zielmarkt zu bedienen. Das ist so dieses vorausschauende Denken. Also jetzt in der Filmbranche kennt man das ja jetzt von sehr, sehr früher. Man hat einen Pilotfilm gedreht für eine Serie, man hat dann die Zuschaueranzahlen gemessen, man hat vielleicht die erste Staffel produziert und hat nach der ersten Staffel dann so entschieden, naja, wollen wir es weiterführen, wollen wir es nicht weiterführen, sind schon hohe Kosten entstanden. Wenn es gut geht, alles schön, wenn es nicht so positiv ausgeht, hat man sehr, sehr viel Geld und Zeit versenkt und unter Umständen auch Kunden unglücklich gemacht. Und da ist Netflix von ihrem Geschäftsmodell und dem, wie sie arbeiten, halt tatsächlich so ein Paradebeispiel für die Zukunft, auch wenn sie momentan schon wieder quasi fast zur Vergangenheit gehören und ein bisschen rumstruggeln. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen in der Wirtschaft, welche klassische Old Economy, versucht sich denn zu transformieren. Und da ist ein großer Browserhersteller ein gutes Beispiel dafür, die im Social-Media-Bereich ganz exzessiv die Nutzerdaten sammeln und verwerten, also auf klassischen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder auch Facebook, um sehr, sehr zielgerichtet zu detektieren, für welchen individuellen Social-Media-Nutzer habe ich dann welche Werbung zu welchem Zeitpunkt einzublenden, um maximalen Erfolg zu haben. Altes Geschäftsmodell, aber zumindest im Bereich des Marketings schon ziemlich weit vorne mit dabei.
Und jetzt sind wir gerade dieses Beispiel Netflix durchgegangen. Ich produziere zum Beispiel quasi so ein MVP in Form einer kleinen Serie, um zu testen, kommt die gut an. Wenn sie gut ankommt, produziere ich weitere Staffeln drumherum. Und das andere Beispiel ist natürlich, also du hast jetzt diesen Soda-Hersteller genannt. Wir haben ja über Coca-Cola gesprochen und das ist die Firma eben, die dahinter steckt und hier viele Daten nutzt. Wenn wir jetzt vergleichen, auf der einen Seite Netflix, auf der anderen Seite ein produzierendes Unternehmen wie Coca-Cola, wo siehst du da die konkreten Überschneidungen?
Bei dem Thema, über das wir reden, sind es die Daten. Und bei beiden ist es sogar so, es sind Daten, die ich gar nicht mal selbst generieren muss, sondern die anfallen. Man sagt ja nicht ohne Grund, Data is the new oil. Also sprich, man hat da einen großen Datenschatz und man ist jetzt auch in der Lage, ihn zumindest für gewisse Teilgebiete zu heben und zu verwerten. Das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit. Viele Unternehmen heutzutage sind leider eher noch so ein bisschen dahingehend, dass sie sehr sparsam mit den Daten sind, weil warum auch immer. Man denkt, dass es mit hohen Kosten verbunden wäre, aber Daten, auch Massendaten zu speichern, ist heutzutage nicht mehr der Kostenfaktor. Und deswegen ist es ja eigentlich spannend und interessant, mehr Daten im Zweifel zu sammeln und für die Verwertung aufzubereiten, als was man vielleicht aktuell benötigt, weil was die Zukunft bringt, das weiß man an der Stelle tatsächlich in der Regel nicht so ganz. Und dann ist es natürlich spannend, dass man in der Lage ist, auch auf die Vergangenheit hinbezogen Aussagen zu treffen, beziehungsweise halt diese Daten zu verwenden, um halt Prognosen für die Zukunft herzuleiten. Deswegen ist so ein bisschen das Motto, das ich da vertreten würde, lieber zu viel als zu wenig sammeln. Am Ende des Tages kann man sie vielleicht doch noch verwerten, auch wenn man das heute nicht so sieht.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen über Ergebnisse sprechen. Jetzt haben wir Unternehmen, so wie wir die zwei Beispiele mal durchgegangen sind, die schon sehr, sehr intensiv Daten nutzen. Ein weiteres Beispiel könnte Amazon sein, das auch extrem gute Konzepte hat, wie es unterschiedliche Daten nutzt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt hineinversetzen in ein Unternehmen, das auf dieser Reise zur Data-Driven Company gerade komplett am Anfang steht, möchten die natürlich wissen, okay, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, was kann ich denn so ungefähr erwarten? Mit welchen Ergebnissen kann ich denn da circa rechnen? Hast du da ein paar Beispiele, in welche Richtung es gehen kann, wenn man eben dieses Potenzial, das in den Daten steckt, das komplett ausnutzt?
Ja, genau. Also im großen Kontext des Fachkräftemangels in Europa geht es ja jetzt weniger heutzutage tatsächlich darum, irgendwie Stellen aus Effizienzgründen wegzurationalisieren, sondern diese Menschen halt einfach anders einzusetzen. Ja, weil man kriegt schwer Personal, schwer gut qualifiziertes Personal und deswegen wird sich das aus Sicht des Prozessmanagements, wird der Wandel dahin gehen durch die digitale Transformation, dass Prozessausführer wahrscheinlich zu Prozessmanagern werden. Also gerade jetzt in diesem Kontext der Datenverwertung ist es ja auch super interessant, bei der Prozessautomatisierung auch in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, wann gehe ich in einen Prozessgraph, also ein Prozess ist ja in der Regel nicht linear, sondern es ist ein Baum oder es ist ein Graph mit einer Quelle, mit einer Senke, mit Entscheidungen, die zu treffen sind, die heutzutage nicht immer zwingend regelbasiert sind, also im Sinne von, wenn größer, dann gehe links oder gehe rechts, sondern manchmal hat das einfach mit Mustern zu tun. Ne? Und das ist ja die Richtung, in die KI geht, also Mustererkennung oder statistische Zusammenhänge. Und diese Entscheidung abzubilden, ist im Prinzip der Schritt dahingehend zur Prozessautomatisierung, aber auch vielleicht um die Stellen, die man heutzutage gar nicht mehr besetzt bekommt, also teilweise von Entscheidern, auch automatisieren zu können.
Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, jetzt habe ich erkannt, okay, die Ergebnisse, die ich hoffentlich irgendwann mal erreichen werde, diese Ergebnisse sind es wirklich wert, diese Reise anzutreten. Auf dieser Reise gibt es natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Es wäre für mich mal spannend, welche Herausforderungen gibt es denn da konkret?
Genau, also die Herausforderung ist halt nicht nur die Daten zu sammeln, sondern auch in einer gewissen Art zu strukturieren und zu formalisieren. Also das heißt für mich, also wir sind momentan dabei, da ein Konzept Wirklichkeit werden zu lassen, indem man Prozesskontextdaten aus unterschiedlichen Datenquellen, das können ja in der Produktion von verschiedenen Maschinen sein oder Sensoren, die an Maschinen angebunden sind, aber auch Softwareprodukten wie in einem ERP-System, wie in einer Cloud-Software, was auch immer dahinter steckt, die betrachte ich alle einfach im Prinzip als Datenquellen und überführe diese heterogenen Datenquellen ein Datenmanagementsystem. Jetzt ist das noch nicht sonderlich innovativ. Es gibt heute Ansätze wie die Data Fabric, da gibt es auch Produkte, die können das. Was sie alle nicht so wirklich können oder berücksichtigen, ist dabei auch die Prozessstruktur zu erhalten. Also sprich, wenn ich nicht nur irgendwie die Massendaten über einen Prozess in seinem Gesamten habe, sondern halt wirklich auch einzelnen Aktivitäten innerhalb meiner Prozessstruktur zuordnen kann, dann bin ich ja in der Lage, an einzelnen Aktivitäten Entscheidungen abzuleiten. Also was habe ich zu tun, um ein Ziel zu erreichen oder mit den gegebenen Parametern beispielsweise einer Maschine und ich habe ein Produkt, das an diese Prozessaktivität, das repräsentiert durch eine Maschine, gelangt und durch diese Maschine verarbeitet wird, bin ich ja dann auch wirklich diese einzelne Prozessaktivität in der Lage zu sagen, was wird das Ergebnis sein? Ja, das funktioniert eben nur, wenn man den Prozesskontext bewahrt, ganz egal, woher diese Daten kommen. Das ist die eine Seite und das andere auch gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, was ja momentan das Thema ist, das uns alle beschäftigt, ist natürlich auch mal die Produktsicht auf den Prozess einzunehmen. Also bisher ist es ja klassisch so, ich optimiere einen Prozess, Typischerweise ist an der Unternehmensgrenze Schluss mit der Prozessoptimierung. Ich betrachte also nicht eine Wertschöpfungskette. Das ist schon der erste Ansatz, den man dann in den Fokus nehmen muss, um halt entsprechend mal ganzheitlich entlang einer Wertschöpfungskette Prozesse zu optimieren. Und dafür brauche ich eben Prozessdaten mit ihrem Prozesskontext, aber auch Informationen über diese Produkte, die entlang von Prozessen oder Wertschöpfungsketten sich bewegen und sich auch verändern. Das heißt, digitale Objektidentitäten im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es da das geflügelte Wort Produktpasses oder des digitalen Produktpasses. Ich kenne es noch aus der Produktion früher, dass man die digitale Produktakte mitgeführt hat. Das sind ja alles einem Produkt zuordnbare Identitäten oder Eigenschaften. Also wenn ich einerseits so ein Process Data Storage habe und auf der anderen Seite so ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein Object Data Storage, dann bin ich in der Lage, halt wirklich komplett entlang von Prozess- oder Wertschöpfungsketten zu optimieren, und zwar das Ganze aus der Produktsicht Losgröße 1, wenn es sich rentiert. Und ich denke, das sind halt so ein bisschen so diese Mehrwerte, die man da erreichen kann, auch hinsichtlich einer digitalen Transformation zur Data-Driven Company. Genau.
Und wenn wir da eine Ebene tiefer gehen und jetzt mal genau über diese einzelnen Schritte sprechen, das heißt, Unternehmen steht komplett am Anfang und möchte jetzt wirklich da loslegen. Was sind da so die einzelnen Schritte, dass man dann zum Ziel, was eben Data-Driven Company heißt, dass man da wirklich ankommt?
Also man muss sich erstmal damit beschäftigen, wie sehen meine Prozesse aus. Das ist der erste Punkt. Ich muss ja wirklich dann auch mal strukturiert erfassen, wie sieht mein Prozess aus, das Ganze formalisieren. Dann muss ich mir überlegen, was für Objekte habe ich, also Produkte, das ist das eine, was mich ja interessiert, aber auch Maschinen oder Software, die in einzelnen Prozessaktivitäten mit einspielen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass auch manchmal so implizite Zusammenhänge bestehen. Wenn ich eine Fertigung betrachte, ist es ja nicht nur eine Maschine, die irgendein Teil vielleicht stanzt, sondern ich habe dazugehörig auch eine Materialliste oder einen Produktionsauftrag aus meinem ERP-System, also so einen ganzheitlichen Blick darauf. Man wird nicht drum rumkommen, den Process Owner, den Prozessexperten mit einem Digitalisierungsexperten in Kontakt zu bringen. Und jetzt betreibe ich ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind ja nicht kommerziell, deswegen denke ich, ist es in Ordnung. Die andere einfache Möglichkeit ist natürlich, sich bei uns zu melden. Wir suchen jederzeit Forschungspartner für spannende Forschungsprojekte, gerade in diesem Bereich. Also ich habe ja über ein Konzept geredet, das ist noch nicht die digitale Wirklichkeit. Denn viele Unternehmen in Europa, das ist aber jetzt meine Meinung, wird auch ein bisschen durch die Fachliteratur bestärkt, tun jetzt ketzerisch gesprochen ja einfach nur die Schreibmaschine durch den Computer ersetzen und bezeichnen das als digitale Transformation. Ja, das heißt, man muss ja im Umkehrschluss, wenn man die Möglichkeiten der digitalen Transformation nutzen möchte, sei es, weil man jetzt Richtung Data-Driven Company geht, sei es, weil man vielleicht auch was ganz anderes machen will, muss man ja mit Domänexperten besprechen. Ja, das heißt, mit Menschen, mit Fachpersonal, die in dieser Domäne einfach Ahnung haben. Die hat man typischerweise nicht im eigenen Unternehmen, muss man typischerweise dazu kaufen oder ja, man findet altruistisch eingestellte Menschen, die einem auch so helfen. Aber ich denke, das sind so die Wege, die man als Firma gehen muss, wenn man noch Schritt halten möchte. Ne? Weil wie mit vielen Themen ist es einfach so, wenn man hier den Sprung verpasst oder diese Möglichkeiten nicht nutzt, und es geht auch darüber hinaus, einfach nur digitale Geschäftsmodelle einzuführen, dann wird man irgendwann das Rennen um den Markt verlieren. Das ist halt typischerweise so. Auch wenn man Innovationschampion Stand heute ist, heißt es ja nicht so, dass dieser Zustand sich bis ins Übermorgen konserviert. Ja, das ist so ein bisschen meine Einschätzung, wie man da hinkommen könnte. Wichtig auch halt Führungspositionen wirklich mit Fachpersonal besetzen in dem Bereich, weil zumindest ich erlebe es leider immer häufig, dass dann so Digitalisierungspositionen in Form eines Digitization Managers oder ähnliches mit Menschen besetzt werden, die nicht wirklich Experten da drin sind. Die kennen sich zwar ein Stück weit da drin aus, aber sind nicht wirklich die Experten da drin.
Und wenn wir uns vielleicht nochmal diesen ersten Schritt anschauen, jetzt stehe ich als Unternehmen ganz am Anfang, habe viele Daten, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich diese Daten strukturieren kann, dass ich da erste Erkenntnisse gewinnen kann. Welche Konzepte, Ansätze gibt es da konkret?
Da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man es im Client versucht, ne, mit einem Data Scientisten. Wir haben ja vorhin das Schlagwort BI gehört, Business Intelligence. Also das klassische Business Intelligence, wie ich es halt kenne, also du hattest es ja vorhin erwähnt, das ist ja sehr, sehr retrospektiv in dem, was es tut. Also es betrachtet die Daten Richtung der Vergangenheit. Heutzutage ist es auch relativ schnell möglich, auch ohne jetzt große KI-Systeme zumindest ein bisschen Data Science in sich einfließen zu lassen, um vielleicht ja zumindest eine prädikative Analyse fahren zu können. Also über die Modellierung und die Optimierung in die Zukunft hin. Ich denke, das ist halt einfach ein weiter Weg. Da braucht man Fachpersonal für. Das wird man in der Regel es sei denn, man ist ein Großkonzern, nicht alleine stemmen können. Auch das Personal wird man nicht einstellen können. Aber das ist zumindest ein Tropfen auf den heißen Stein.
Mhm. Und wenn wir jetzt dann noch einen Schritt weiter denken, es geht ja immer darum, dass man sagt, okay, man analysiert zum Beispiel Daten, um Prozesse noch effizienter zu machen. Anders ausgedrückt, in einem passenden Schlagwort, Digital Process Excellence möchte man erreichen. Jetzt wäre für mich mal spannend, welche Themen beobachtest du da oder wie nimmst du das Thema generell wahr? Wo beschäftigst du dich aktuell mit dieser Thematik?
Also ein Trendthema der vergangenen Jahre, mit dem ich mich nur rudimentär beschäftigt habe, ist mit Sicherheit das Process Mining. Da sind auch große Einhörner entstanden, wie in Deutschland die Celonis. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Endlich mal wieder ein IT-Unternehmen fernab der SAP, das sich im europäischen Raum etabliert und ganz, ganz dicht an der Zukunft ist. Typischerweise kennen wir es ja erst im angelsächsischen Raum, respektive eigentlich sehr, sehr speziell aus dem US-amerikanischen Raum. Großbritannien würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr dazu zählen wollen. Oder im Fernosten China, ne? Tencent, Alibaba. Genau, das ist das Process Mining-Themengebiet, denke ich, das auch Signavio repräsentiert. Ich glaube, die sitzen in Berlin, auch ein deutsches Unternehmen, jetzt von der SAP aufgekauft worden. Das ist so ein Process-Excellence-Thema, weil man hier einfach mal die Datensicht auf den Prozess einnimmt. Aber das ist ja nur so ein Teil der Wahrheit. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, in dem wir unterwegs sind, das August-Wilhelm-Scheer-Institut, speziell das Digital Process Lab. Wir sind ja ein multidisziplinäres Institut. Besucht gerne unsere Webseite. Da seht ihr auch, dass wir andere Themenfelder bedienen, wie Digital Health, Smart Quality, Smart Energy und Ähnliches. Wir beschäftigen uns aber jetzt hier originär tatsächlich dann, also ich oder mein Team, mit Task Mining. Die Sicht des Arbeitsplatzes auf den Prozess. Also bei Process Mining hat man das Problem, ich muss meinen Prozess ja schon ein Stück weit kennen, weil ich greife ja die Daten von der genutzten Software an. Oder ich greife sie besser gesagt ab. Wir kennen den Begriff der Schatten-IT oder dass Menschen Dinge auch gerne anders tun, als man es denkt. Also sprich, das größte ERP-System der Welt ist, glaube ich, meines Wissens nach immer noch Excel. Und das plant man ja nicht primär in seine Prozesse ein, wenn man Prozesse mit Process Mining überwachen möchte, die halt eigentlich in SAP stattfinden sollten. Beispielsweise oder einem beliebig anderen Enterprise Resource Planning System. Und Task Mining ermöglicht mir tatsächlich aus Sicht des Arbeitsplatzes, darauf zu schauen, wie sieht denn die Prozessstruktur wirklich aus? Also wie wird eine Software ausgeführt? Also man kann sich das so vorstellen, es wird im Prinzip wirklich auf dem Betriebssystem aufgenommen, wie der Nutzer mit der Software interagiert, mit welcher Software er in welcher Form interagiert und daraus werden Prozessmodelle erzeugt und verschiedenen Varianten später halt so einen Prozessgrafen aggregiert. Und das ist halt dieser Bereich der Prozess Analytics innerhalb der Process Excellence, also nicht nur die Modellierung oder das Design von Sollprozessen und deren Optimierung, sondern tatsächlich aber deren Analyse. Und dazu muss ich ja erstmal wissen, wie sieht ein Prozess in der Wirklichkeit aus. Und ich denke, Process und Task Mining zusammen liefern dann am Ende des Tages ein ganzheitliches Bild. Und das hat auch der Markt erkannt, denn man sieht, dass viele Process Mining Anbieter sich jetzt auch um den Bereich Task Mining erweitern, sei es durch eine Marktkonsolidierung, die zu beobachten ist, oder weil man seinen Geschäftsbereich jetzt entsprechend über die Forschung erweitert. Denn Task Mining kommt ja ursprünglich aus diesem Bereich der Robotic Process Automation. Also sprich, die großen RPA-Anbieter benutzen dieses Werkzeug, um die Prozesse, die man automatisieren möchte, mittels Software-Roboter im Prinzip darüber aufzuzeichnen, damit man Richtung Low- oder No-Code kommt. Ja, aber das ist so im Prinzip das, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen und natürlich halt im Geschäftsprozessmanagement von morgen.
Das heißt, diese Kombination zwischen Process Mining und Task Mining ermöglicht oder löst eigentlich dieses Problem der Informationsdichte, das man oft bei Process Mining hat, dass man sagt, ich möchte diesen End-to-End-Prozess analysieren, aber mir fehlen einfach an Daten, um den Prozess analysieren zu können. Und das zu kombinieren mit Task Mining löst dann genau dieses Problem eigentlich auf, oder?
Dem Grunde nach ja. Na, also ich würde es ein bisschen vereinfacht ausdrücken. Task Mining ergänzt einfach die Process Mining Sicht um die Sicht des Arbeitsplatzes. Also ich habe dann die Sicht der Daten auf einen Prozess und die Sicht des Arbeitsplatzes auf einen Prozess und bin in der Lage, halt Process Discovery wirklich durchzuführen. Also wirklich zu verstehen, wie die Prozesse in meinem Unternehmen gelebt werden. Jetzt natürlich rein auf der digitalen Ebene. Aktuell sind wir in einem Forschungsprojekt drin, in dem wir auch versuchen, die analoge Ebene mit abzubilden. Also sprich, was passiert denn außerhalb meines PCs? Ja, die Prozesse sind ja typischerweise Hybride, also analog und digital und nicht rein digital oder rein analog. Gibt es auch, aber typischerweise sind es ja, wenn wir End-to-End-Prozesse, die du erwähnt hast, betrachten, ist es ja typischerweise ein Mix aus beiden Welten. Und das ist auch noch so ein Vorteil vom Task Mining gegenüber dem Process Mining. Ich bin natürlich in der Lage, auch Wissen zu konservieren. Ja, On- und Offboarding von Mitarbeitern. Das ist ein Riesenthema heutzutage, gerade in der hybriden Arbeitswelt, in der die Menschen halt nicht mehr unbedingt im Büro sitzen. Dazu ist es, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gehen langsam die Babyboomer in Rente. Das heißt, da geht ja unter Umständen auch viel, viel Wissen verloren, dass man eben nicht in irgendeiner Form konserviert oder konserviert hat bis zum heutigen Zeitpunkt. Und Task Mining ist auch hier ein Ansatz, fernab der Process Excellence, um Wissen zu konservieren und auch zu vermitteln. Weil wenn ich weiß, wie Prozesse ausgeführt werden, dann kann ich auch neuen Mitarbeitern beibringen, wie sie wirklich auszuführen sind, indem ich halt diese Prozessmodelle habe, einhergehend mit der aufgedeckten Anwendungslandschaft, die dann halt wirklich Schritt für Schritt auf Klickebene, also habe ich die linke Maus zu klicken, was habe ich in der Tastatur einzugeben, den Prozess beschreiben.
Und Sasan, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre nochmal spannend, möchtest du einen Gedanken, eine Idee, ein Learning noch mit unseren Zuhörern zum Schluss teilen?
Genau, also es ist so ein bisschen Blick in die Zukunft vom Task Mining. Also wenn ich ja Prozesse erfasse und wenn wir über Process Excellence reden, haben wir das typische Problem, ja, wann ist ein Prozess gut? Ja, ich kann Kennzahlen heranziehen. Es ist aber halt auch nur irgendwie ja, Best Practice allenfalls. Viel spannender ist ja ein Branchenvergleich oder auch ein übergreifenden Vergleich, wenn es halt standardisierbare Prozesse sind, also wie typischerweise im Einkauf oder im Vertrieb, und kann natürlich dann auch Prozesse optimieren. Das funktioniert halt detaillierter und besser, je mehr Wissen ich über meine Prozesse habe. Genau, und auch in diesem Thema suchen wir immer wieder gerne Anwendungspartner aus der Praxis, ja, weil wir als August Wilhelm Scheer Institut, wir forschen ja nicht für den Elfenbeinturm, sondern für die Praxis. Unser Ziel ist es halt, Forschung auf die Straße zu bringen, und das ist jetzt nicht eine Plattitüde, sondern das ist gelebte Wirklichkeit, und deswegen suchen wir immer und immer wieder gerne Unternehmen aus der Industrie, die mit uns diese Wege gehen wollen.
Sasan, ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ciao.
Vielen lieben Dank der Einladung, war mir eine Freude. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören, und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.